SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Dein ist mein ganzes Herz. Mit diesem Song begann seine Karriere Mitte der 80er. Viele Hits sind dazugekommen. Seit vorgestern ist ein neues Album von ihm auf dem Markt mit dem Titel Protest. In SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, zu Gast ist der Deutschrocker mit Lederjacke und Brille. Heinz-Rudolf Kunze, schönen guten Morgen.
Morgen.
Herr Kunze, ich freue mich, dass Sie mir gegenüber sitzen. Ich hätte schon mit dem Schlimmsten gerechnet, nachdem ich in einem Artikel gelesen habe, dass Sie vor 10 Uhr nicht aus dem Bett kommen. Sie haben es also tatsächlich geschafft, wie man sieht. Sind Sie fit?
Das stimmt nicht ganz, wie so vieles, was in Artikeln steht. Ich habe jetzt meine Aufstehzeit auf 9 vorverlegt.
Ah.
Aber das gönne ich mir denn doch noch. Also das finde ich schon, ist ein Privileg dieses Berufes, dass man nicht so früh normalerweise aufstehen muss wie der normale Arbeitnehmer. Aber das gilt natürlich nicht, wenn ich unterwegs bin und wenn ich zum Beispiel wie jetzt auf Werbetour bin für ein neues Album. Da haben wir weite Wege und da geht es oft früh los und insofern schmecke ich dann mal rein, wie es sich anfühlt, einen normalen Lebensrhythmus zu führen.
Also Sie kriegen von mir auf jeden Fall gleich einen starken Kaffee, damit Sie für die nächsten 2 Stunden fit sind. Wie lange brauchen Sie denn normalerweise, um so richtig morgens in die Gänge zu kommen?
Ja, ich bin schon einer, der langsam in Schwung kommt. Also Frühstück ist bei mir doch eher eine recht introvertierte, ruhige Angelegenheit und besteht auch meistens nur aus einem großen Becher Tee und vielleicht einem Toast. Also diesem alten Klischee, Frühstücke wie ein Kaiser und mittags wie ein König und abends wie ein Bettler, dem kann ich überhaupt nicht entsprechen. Ich kriege morgens nichts Rechtes runter und bin eigentlich an eine warme Mahlzeit erst so gegen 18 Uhr gewöhnt. Also es geht langsam los. Und dann verziehe ich mich in mein Arbeitszimmer, da bin ich dann so ab 10 etwa. Und dort, wenn ich mal zu Hause sein darf, was nicht häufig der Fall ist, verweile ich dann so bis 18 Uhr und dann lasse ich den Griffel fallen und gucke Vorabendkrimis. Dann ist der Arbeitstag vorbei.
Also auf jeden Fall ist bei dem Arbeitstag ein neues Album rausgekommen, auch ein sehr schönes, wie ich finde. Wir werden uns da später noch drüber unterhalten. Aber wir möchten Sie in Leute natürlich gern auch als Mensch näher kennenlernen. Deshalb zitiere ich jetzt mal einige Dinge, die über Sie geschrieben wurden. Und Sie sagen mir, ob das Ihrer Meinung nach tatsächlich zutrifft oder nicht, okay?
Jo.
Er ist menschenscheu.
Da ist was dran. Also ich bin sicher kein explosiver Typ, der den Raum betritt und hurra, der Raum ist voll und ich bin die Sonne und alles hat sich um mich zu gruppieren.
Aber wie kann man denn menschenscheu sein, wenn man auf der Bühne steht und ein paar tausend Leute unten vor ihm stehen?
Oh, das können ganz viele Kollegen. Ich habe viele Kollegen näher kennengelernt, die eigentlich das auf die Bühne gehen und das sich präsentieren vor Öffentlichkeit als eine Überwindung erleben und nicht als das Natürlichste von der Welt. Also es gibt zwei Sorten von Künstlern. Es gibt einmal die donnernden Präsenztypen. Ich sage mal Konstantin Wecker. Der kommt in einen Raum und der Raum ist voll. Und dann gibt es mich und ich sage Entschuldigung, dass ich auch da bin.
Er ist Pessimist.
Das wird von manchen so ausgelegt. Ich empfinde das nicht unbedingt als Pessimismus, sondern eher als Realismus. Ich gehe vorsichtig und eher skeptisch ans Leben ran und an neue Erfahrungen. Ich erwarte nie zu viel. Und wenn dann mehr eintritt, als ich erwartet habe, dann freue ich mich doppelt.
Er ist harmoniesüchtig.
Das stimmt. Das wird Leute, die mich nicht persönlich kennen, eher wundern.
Allerdings.
Denn meine Arbeit ist manchmal ganz schön scharfzüngig und sarkastisch und gallig und nicht immer freundlich. Aber das handle ich alles in meiner Arbeit ab. Und in meinem Privatleben bin ich eigentlich wirklich auf Stetigkeit, auf Verlässlichkeit, auf Dauerhaftigkeit, auf Zuwendung, auf Gemütlichkeit erpicht.
Ein Bürokrat.
Das ist Quatsch. Dazu bin ich viel zu unordentlich.
Dann, das haben Sie über sich selbst in einem Interview gesagt, von daher muss es stimmen. Ich bin der ungeschickteste Mann der Welt. Wie meinen Sie das genau?
Ja, das ist wohl wahr. Also ich kann weder kochen, noch kann ich irgendwie das Geschirr abspülen, ohne dass mindestens ein Teil kaputt geht. Ich weiß nicht, wo die Gabeln dann hingelegt werden müssen nach dem Essen.
Ich glaube, sowas machen Männer immer absichtlich, oder?
Nee, das ist keine Absicht. Also ich habe wirklich 7 linke Hände. Und mein Vater zum Beispiel war ein ziemlich guter Heimwerker. Das habe ich alles nicht mitbekommen. Also ich bin bei der kleinsten Fehlleistung im Haushalt auf einen Handwerker angewiesen.
Hauptsache, Sie können Musik machen und das richtig gut. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit dem Komponisten und Rocksänger Heinz-Rudolf Kunze.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Kunze, seit vorgestern ist Ihr neues Album auf dem Markt mit dem Titel Protest. Ich muss gestehen, nachdem ich zunächst nur den Titel kannte, war ich total erstaunt, als ich das Album dann gehört habe. Ich hatte nämlich wirklich harte Songs erwartet, in denen Sie zu allen möglichen brandaktuellen Themen Stellung nehmen. Die gibt es natürlich auch, aber vor allen Dingen sind auf dem Album einige wirklich wunderschöne Liebeslieder. Warum haben Sie das Album denn Protest genannt?
Oh, weil es mir Spaß macht, Leute in die Irre laufen zu lassen.
Ach schön, ja. Gut, dass ich es mir gekauft habe.
weil ich den Begriff Protest sehr weiträumig auslege. Es gibt ja in dem Cover des Albums einen kleinen Hinweis, warum ich das so genannt habe. Einen Dialog aus dem Martin Scorsese-Film über Bob Dylan 66 auf seiner berühmt-berüchtigten England-Tournee, als er zum ersten Mal mit einer elektrischen Band nach Europa kam und die Fans in Manchester und London ihn Judas gerufen haben, weil er die Folkbewegung verraten hätte. Da gibt es einen kleinen Dialog in dem Film. Ein Reporter fragt ihn, sagen Sie mal, warum schreiben Sie keine Protestlieder mehr? Und Dylan guckt sehr überrascht und sagt, wieso? Alle meine Lieder sind Protestlieder. Und das hat mich darauf gebracht, dieses Wort Protest wieder zu entstauben und wiederzubeleben. Ich wollte vor 5 Jahren schon mal eine Platte so nennen, habe es dann nicht gemacht. Das hat mich jetzt ermutigt, das Wort Protest oben drüber zu schreiben. Denn ich verstehe Dylan so, dass er sagen will, jedes gute Lied, jedes Lied, das diesen Namen Lied verdient, egal wovon es handelt, und wenn es ein Liebeslied ist, ist völlig egal, setzt ein Zeichen gegen das Bestehende. Und wenn es ein Liebeslied ist, dann protestiert es eben gegen die Lieblosigkeit in der Welt. Und wenn es den Finger in öffentliche Wunden legt, wie Irakkrieg oder andere Dinge, dann ist es sowieso klar, was es sagen will. Aber jedes schöne Lied, jedes Lied, das eine schöne Form ist, setzt ein Zeichen und protestiert gegen die Formlosigkeit dieser Welt. Insofern lege ich das sehr weiträumig aus.
Was ärgert Sie denn momentan an dieser Welt am meisten?
Och, was mich ärgert, steht noch auf einem anderen Blatt. Man darf mich ja als Autor auch nicht mit den Figuren verwechseln, die in meinen Liedern singen. Also das bin ja nicht immer ich, sondern ich schreibe ja auch Rollensongs. Mich ärgern die ganz normalen Dinge, die jeden Zeitgenossen heute, der die Medien verfolgt, mit Sorge erfüllen oder aufregen. Mich ärgert die ungeheure soziale Ungerechtigkeit eines Zweiklassen-Justizsystems, das einen Herrn Zumwinkel nicht ins Gefängnis sperrt, aber jeden kleinen Steuersünder sofort greift. Mich besorgt sehr die Wirtschaftskrise, die ich nicht richtig durchschaue. Das ist das Schlimmste dabei, wie die meisten Menschen wahrscheinlich. Ich bin überhaupt kein Ökonom und was die da alles veranstaltet haben und inwieweit das mal durchschlägt auf uns, das kann ich nur ahnen und das gruselt mich. Und so gibt es viele Dinge, die einen ärgern können. Da bin ich ein ganz normaler Zeitgenosse, aber meine Figuren in meinen Liedern ärgert eben manchmal auch was Skurriles und ganz Spezielles.
Sie waren ja mal SPD-Mitglied, sind dann wieder ausgetreten, in die Politik zu gehen und für Veränderungen zu kämpfen, statt in Anführungsstrichen nur zu protestieren. Wieso war das kein Weg für Sie?
Das wäre ein Weg gewesen. Also gereizt hätte mich das sicher schon irgendwie. Aber ich glaube einfach, dass ich mich da entscheiden muss und dass die künstlerische Arbeit und die politische Arbeit nicht auf Dauer miteinander vereinbar sind. Und dann ist mir das Ausleben meiner Fantasien doch noch wichtiger und näher als irgendwelche anderen öffentlichen Auftritte. Ich habe ja ein bisschen in die Politik reingeschmeckt, wenn auch nur als Parteiloser. Habe ja 3 Jahre Bundestag, Arbeit in einer Kommission hinter mir für Kultur. Das war sehr interessant und da habe ich eigentlich sehr gut mit Leuten aller Bundestagsparteien zusammengearbeitet. Und das hat auch mein Politikerbild korrigiert, nach oben hin zum Positiven korrigiert. Es ist durchaus nicht so, dass da lauter Leute rumlaufen, die dem Klischee des Politikers entsprechen, raffgierig, volksvergessen. Nein, da sind Leute, die sehr, sehr hart arbeiten und die sich sehr viel Mühe geben und vor denen man mit großem Respekt sprechen kann.
Ist ja auch kein Geheimnis, dass Sie mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff befreundet sind. Sie haben ihn auch im letzten Jahr im Wahlkampf durch die Teilnahme einer Plakataktion unterstützt. Ich war erst überrascht, weil ich dachte, früher wäre das Heinz-Rudolf Kunze bestimmt nicht in den Sinn gekommen, CDU-Politiker zu unterstützen, oder?
Es ist mein Freund und er hat mich ein einziges Mal gebeten, oder seine Leute, sein Wahlkampfteam, vor einem Plakat mit ihm zu posieren. Das finde ich ehrlich gesagt selbstverständlich, wenn ein Freund einen um so etwas bittet. Das ist eine sehr minimale Gegenleistung für das viele, was er mir schon geholfen hat und für mich getan hat. Da ist er hochanständig und da ist er durchaus nicht ein Typ, der, wie viele Politiker leider, dann sagt, eine Hand wäscht die andere. Dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben es hier mit einer anderen Generation von Politikern zu tun. Natürlich wäre es in der Zeit der großen Polarisierung in der westdeutschen Politik für mich wahrscheinlich anders gelaufen. In der Zeit, als es noch einen Willy Brandt und einen Franz Josef Strauß gab, da war das eindeutiger, wo man sich hinstellte, nämlich selbstverständlich als junger Mensch auf die Seite des Ersteren. Aber heute haben wir es mit einer Altersgruppe von Politikern zu tun. Dazu gehört nicht nur Wulff, dazu gehören ganz viele seines Jahrgangs und ähnlichen Jahrgangs, die von ihrem Erfahrungshorizont her Ähnliches erlebt haben wie wir Musikanten. Also ich bin jetzt 52, das ist ja ungefähr die Generation der Entscheiderpolitiker, die jetzt was zu sagen haben. Und wir haben einfach viele Gemeinsamkeiten, egal welches Parteibuch die haben. Die haben auch alle die Rolling Stones und Jimi Hendrix zu Hause. Insofern haben wir einfach viel miteinander, was wir teilen.
Und das passt ja auch dazu, was Ihnen extrem wichtig ist, frei zu sein. Das heißt eben auch frei zu sein von vorschnellen Pauschalurteilen und den Song frei zu sein. Den gibt's jetzt auch zu hören in Ihrem neuen Album SWR1, Rheinland-Pfalz-Leute mit Heinz-Rudolf Kunze.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Es wäre uns Rheinland-Pfalz Leute, Knockin' on Heaven's Door, war das von Bob Dylan. Eigentlich ein spezielles Geschenk für unseren heutigen Leute-Gast Heinz-Rudolf Kunze. Herr Kunze, weil Sie Bob Dylan-Fan sind, Sie haben aber während der Hit schon lief gesagt, das ist der faulste Hit der Welt. Wie meinen Sie das?
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann hat es nicht mal für nötig gehalten, für den Refrain einen einzigen Akkord zu ändern von der Strophe. Er schrubbt einfach von Anfang bis Ende gnadenlos die gleichen drei Akkorde. Und so viel Erfolg kann man damit haben. Also so einfach kann Popmusik sein. Was lernen wir daraus? Kunze, lass mal die 27 Akkorde weg.
Sie sind ein großer Bob Dylan-Fan.
Das stimmt.
Sind Sie auch mal persönlich mit ihm in Berührung gekommen?
Nein, ich habe viele große Leute aus Angloamerika kennenlernen dürfen, weil ich ja oft auch als Hobby-Musikjournalist gearbeitet habe und Interviews mit ihnen geführt habe. Aber Dylan ist mir leider noch nicht über den Weg gelaufen. Da wäre ich doch sehr gespannt, obwohl ich mich seit Jahrzehnten so sehr mit Dylan beschäftigt habe, dass ich eigentlich nicht wüsste, was ich ihn fragen sollte. Ich würde nur einfach mal ganz gerne in seiner Nähe sein und ihn fragen, was er von der Bundesliga hält oder sowas.
Bob Dylan hatte ja Ende der 70er Jahre eine Art religiöses Erweckungserlebnis, hat sich dem Christentum zugewendet. Sie schreiben im Begleittext zu Ihrem neuen Album Protest, manchmal hätten Sie das Gefühl, dass Gott Ihnen mehr zuhöre als die Menschen. Sie haben außerdem vor 4 Jahren den Song Mehr als dies für den 30. Evangelischen Kirchentag geschrieben in Deutschland. Gab es bei Ihnen in den letzten Jahren auch sowas wie eine Art Zuwendung zur Religion?
Nö. Das ist, muss man ganz verschieden jetzt beantworten. Das sind verschiedene Fragen in einer. Das mit dem Kirchentagssong war eine schöne Aktion, aber es war ein freies Bündnis zwischen mir und Heiner Lürich als Autoren und den Leuten von der EKD, die bei uns einen Song in Auftrag gegeben haben. Natürlich werden die sich was dabei gedacht haben, dass sie gerade uns gefragt haben. Ich habe auch in Kirchenkreisen eine ganze Menge Fans. Viele Pastoren hören meine Platten, das weiß ich. Und denen ist schon aufgefallen, dass ich seit vielen Jahren immer wieder auch religiöse oder sagen wir metaphysische Fragen anspreche in Liedern und dass ich so eine Art schwebenden Dialog mit dem lieben Gott durchaus pflege, auch wenn er jetzt nicht konfessionell gebunden ist. Das war dann auch eine Beschwerde, die ich von einigen Hardcore-Evangelien hinterher bekam. Der Song hätte nicht eindeutig genug Werbung für die protestantische Kirche gemacht, sondern wäre auch von Katholiken zu unterschreiben gewesen. Von mir aus auch von Hindus und Buddhisten, das ist mir ganz egal. Ich wollte nur ein Lied machen, in dem es darum geht, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als mancher sich so denken lässt. Und wollte es für alle Religionen eigentlich offen halten. Also das war eine schöne Aktion, hatte aber nichts Besonderes zu bedeuten. Abgesehen davon, wie gesagt, ähnlich wie mein Freund Hermann von Wehn, für den ich ja auch seit vielen Jahren texten darf, pflege ich einen Dialog mit dem lieben Gott. Der ist ziemlich einseitig, die Antworten fallen spärlich aus, aber ich hoffe, dass er wenigstens zuhört.
Aber der liebe Gott schreibt Ihnen auf jeden Fall nicht die Texte für Ihre Songs, Sie schreiben sie selber. Sie haben mal auf unserem Sender gesagt, die besten Einfälle für diese Lieder kämen eben beim Duschen. Waren dieses Mal auch Duschsongs dabei?
Da bin ich ziemlich sicher. Ich weiß es nur nicht mehr so genau, weil ich so viel geschrieben habe für dieses Album und da wird auch viel mit Wasser auf dem Kopf entstanden sein.
Wir hatten also einen, doch irgendwie gesalbt.
Wir hatten einen riesigen Überhang diesmal und mussten wirklich ganz hart und mit vielen Diskussionen sortieren, bis es dann diese 15 Songs geworden sind, mit denen ja die CD auch randvoll ist. Aber wir hatten, glaube ich, 38 oder 40 zur Verfügung. Und das schmerzt natürlich. Und ich hoffe, dass die anderen, die es nicht geschafft haben, aufs Album zu kommen, jetzt nicht in der Versenkung verschwinden, sondern beim nächsten Mal noch Berücksichtigung finden. Da bin ich allerdings pessimistisch, weil ich immer so viel schreibe. Wahrscheinlich sind sie dann Schnee von vorgestern.
Es ist ja bekannt, dass Ihnen die Idee zu Dein ist mein ganzes Herz bei einer Autofahrt auf der A7 kam.
Ja.
An welchen Orten sind Ihnen die Ideen für die Songs auf Ihrem neuen Album gekommen?
Ich weiß es nicht mehr genau, ich schreibe das nicht drunter.
Also nehmen wir mal Frei zu sein, was wir vorhin gehört haben.
Ach so, ja, das weiß ich zufällig, wie der Anlass war. Wie so viele Songs dieses Albums entstand das unterwegs, weil ich in den letzten 2 Jahren viel mehr weg war als zu Hause. Und der Anlass für Frei zu sein ist ein Zusammensein mit Hans-Dietrich Genscher auf einer Herrentoilette in Bochum. Da waren wir nämlich gemeinsam bei einer Festveranstaltung. Und da sang Udo Jürgens etwas über das Thema Freiheit, so ähnlich wie Westernhagen das auch schon getan hat. Und als ich dann auch noch Genscher neben mir sah und
die Guido personifizierte Freiheit.
Genau, also als dann Guido Westerwelle, den ich ganz gut kenne, uns dann auch noch bekannt gemacht hat miteinander und wir dann auch noch ins Gespräch kamen, bin ich aus diesem Gespräch, nicht auf der Herrentoilette, das war dann wieder im Saal, bin ich dann rausgegangen mit der Idee, also das machst du jetzt auch mal, dieses Thema Freiheit, das kannst du auch, dazu willst du auch mal ein Lied zustande bringen. Ich würde es jetzt nicht als FDP-Hymne bezeichnen. Ich glaube schon, dass Liberale diesen Text sehr, sehr gerne unterschreiben können. Aber wenn man ihn genau liest, kann das eigentlich jeder Demokrat unterschreiben.
Überall kreativ, ob beim Duschen, auf der Herrentoilette oder auf der Autobahn. SWR1, Leute, mit dem Rockpoeten Heinz-Rudolf Kunze.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit einem der erfolgreichsten deutschen Musiker, mit Heinz-Rudolf Kunze. Längere Tage war das als Single ausgekoppelt aus ihrem neuen Album Protest. Ein wunderschönes Liebeslied. Als ich das Lied gehört habe mit dem Anfang, ich sehe dich gern gehen, ich gehe hinterher, bevor es deine Spur gab, war der Erdboden schwer. Da habe ich sofort gedacht, da hat Heinz-Rudolf Kunze an seine große Liebe, an seine Lebensgefährtin Gabriele Krause gedacht, mit der er seit 2 Jahren zusammen ist. Stimmt das oder habe ich recht, Herr Kunze?
Es stimmt, Sie haben recht und es ist natürlich auch noch mehr drin.
Denn, natürlich.
Ja, ein Liebeslied, wenn man das rauslässt an die Öffentlichkeit, das adressiert doch eigentlich einen Gruß an alle Menschen. Also das Lied hat einen Anlass, das ist eine Person sicherlich, die das ausgelöst hat, aber eigentlich meint es doch einen Gruß an alle Menschen, also an jeden potenziellen Hörer und an jede Hörerin.
Aber,
sonst wäre es kein Lied.
Ansonsten aber Gabriele freut sich trotzdem drüber, denke ich
mal. Sie freut sich sehr, aber sie weiß schon, dass in dem Moment, wo das ein Lied wird, eine Form wird, das viele Menschen angehen soll.
Was hat sich denn für Sie verändert, seit Sie mit Ihrer neuen Liebe zusammen sind?
Mehr oder weniger alles. Das hatte eine Menge Folgen. Also erstmal ist das eine Frau, die optimal mit mir umgeht. Also ich fühle mich da einfach sehr, sehr verstanden. Und das beeinflusst den ganzen Alltag und das gesamte Leben, nicht nur das Schreiben. Ein anderes Klima herrscht oder andere Farben sind zu Hause wahrzunehmen als früher.
Wie muss man denn mit ihnen optimal umgehen? Was heißt das?
Ach, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen auffächern, aber ich fühle mich einfach besser verstanden oder ja, harmonischer angenommen oder eingebettet in einen Lebenszusammenhang, mit dem ich besser klarkomme. Und dann in der Folge dieser Begegnung haben sich ja auch noch andere Dinge getan. Ich habe mich dann auch in beruflicher Hinsicht, nicht nur in privater Hinsicht, neu orientiert, habe ein neues Management genommen, habe mich für diese Platte ein zweites Mal von Heiner Lürich getrennt. Also es gab viele Veränderungen, die quasi durch sie ausgelöst wurden, habe ich das Gefühl.
Jetzt gibt's ja in der Presse unterschiedliche Versionen Ihres Kennenlernens. Manche Zeitungen schreiben, Sie haben sich im Kaufhaus kennengelernt. Sie hat Ihnen dort ein Buch geschenkt. Anderswo ist zu lesen, Sie sei ein Fan von Ihnen und Sie hätten sich auf einem Konzert von Ihnen kennengelernt. Also was stimmt nun?
Das mit dem Kaufhaus stimmt.
Was war das denn für ein Buch?
Ich saß bei Karstadt in Leipzig zu einer schrecklichen Autogrammstunde. Neben mir so ein Teppichverkäufer oder Batterievertreter, der mich anpries wie ein Schiffsschaukelbremse. Und das Ganze auch noch im Foyer des Kaufhauses. Also die Käufer strömten an mir vorbei. Und das ist was anderes, als wenn man eine Autogrammstunde in einem Musikladen macht oder in einer Bücherei oder so. Da kommen ja dann Leute gezielt hin und wissen, was sie wollen. Aber vorbeiströmende Passanten, das ist dann schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Und man sitzt da wie Sauerbier. Und sie kam da ganz zufällig vorbei und sah mich da sitzen, kam an mich ran an den Tisch und sagte, Sie sehen aber ein bisschen traurig aus, kann ich Ihnen irgendwie was Gutes tun? Und dann legte sie mir da ein Buch von Bodo Strauß hin und sagte, das schenke ich Ihnen. Das hatte sie gerade gekauft. Ich war sehr verblüfft und ich hatte zwar das Buch schon, aber das habe ich ihr nicht gesagt. Und ja, dann verschwand sie wieder. Und dann haben wir uns irgendwie ein paar Monate nicht mehr gesehen und dann durch Zufall wieder in Berlin bei einer Veranstaltung. Das war der zweite Zufall. Und dann in Ingolstadt.
Also es war keine Veranstaltung von Ihnen, oder?
Nein, einfach so. Und dann in Ingolstadt, da hatte sie allerdings zufällig beruflich auch dort zu tun, während ich dort eine Lesung hatte, sah unsere Plakate in der Stadt hingen und kam dann vorbei. Und so ist das angelaufen und nicht durch Konzert oder Fernsehen. Sie hat mich bei Konzerten mal gesehen, ja, das stimmt. Und sie hatte auch ein paar Platten von mir zu Hause. Sie bestreitet immer energisch, dass sie Fan von mir ist, obwohl sie schwindelt. aber jedenfalls kam es nicht über Konzerte.
Dem Zusammensein mit Ihrer Lebensgefährtin ging eine sehr schwere Entscheidung voraus. Sie haben sich nach 26 Ehejahren von Ihrer Ehefrau Gila getrennt. Was ich ganz bemerkenswert finde, anders als bei anderen Promis, die sich scheiden lassen, wurde in Ihrem Fall überhaupt keine schmutzige Wäsche gewaschen öffentlich. Also sprich, es gab keine Artikel mit gegenseitigen Anschuldigungen. Wie haben Sie es geschafft, sich so fair zu trennen voneinander?
Ach, das hätte es vielleicht geben können, wenn die Presse nicht einigermaßen fair mit dem Thema umgegangen wäre. Die haben nicht nachgestochert, sie haben das vermeldet. Selbst das hat mich schon gewundert. Ich dachte nicht, dass ich so einen Promi-Status hätte, dass es irgendjemand interessiert, dass ich mich nun ausgerechnet scheiden lasse. Es wurde halt vermeldet, aber es blieb doch eine gewisse Respektzone zwischen den Befragern und uns Opfern erhalten. Und man hat da nicht nachgebohrt und das ist auch ganz erfreulich so. Ich fand eigentlich jedes öffentliche Wort in dieser Angelegenheit fast zu viel, aber nun gut. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang mit der Presse sehr kollegial zusammengearbeitet und wenn sie mich dann bitten, dass ich mich dazu äußere, dann haben sie ein gewisses Recht darauf, dass ich nicht völlig mir den Mund zunagle. Und das ist eben einigermaßen sachlich abgelaufen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und es war sowieso im Interesse meiner Ex-Frau, die sich nicht äußern wollte. Und Gott sei Dank wurde sie auch verschont und nicht angegangen.
Trennung und neue Liebe. Der Musiker Heinz Rudolf Kunze in SWR1. Leute, mit 7 begann er mit Klavierunterricht. Ob seine Eltern damals sein musikalisches Talent schon erkannt haben, darüber sprechen wir gleich in der nächsten Stunde. Leute, ich bin Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Kunze, Sie sind 1956 im Flüchtlingslager Eselkamp bei Minden geboren.
Nee, Eselkamp wäre ja furchtbar.
Oh Gott, Eselkamp, Entschuldigung. Wie kam es zu dieser Geburt in einem Flüchtlingslager?
Meine Mutter hatte seit Kriegsende ein Säuglingsheim geleitet in der Stadt, wo wir alle herkommen, nämlich Guben. Das ist in der Lausitz an der polnischen Grenze. Und mein Vater war 11 Jahre in Kriegsgefangenschaft und kam mit dem letzten Zug zurück, der jemals in Friedland angekommen ist, im Januar 56. Er wollte nicht zurück in seine Heimat DDR. Und Mutter ist dann geflohen sozusagen nach Westen. Und ich bin rein zufällig also in einem Flüchtlings- oder Auffanglager in Westdeutschland auf die Welt gekommen. Eigentlich hätte ich in Guben geboren werden sollen und müssen. Denn da stammt meine gesamte Sippe her, von Vaters und Mutters Seite. Und wir sind dann auch die einzigen Kunzes gewesen, die es nach Westen verschlagen hat. Die ganze andere Verwandtschaft ist drüben geblieben. Ja, so kam das zufällig in diesem Lager zustande. Ich bin da auch nur 3 Monate mit meinen Eltern gewesen und dann sind wir weitergezogen. Ziemlich viele Umzüge, bis es dann in Osnabrück sesshaft wurde.
Das macht es natürlich auch schwer, wenn man so oft umziehen muss, Freunde zu finden. Zumal Sie zum Beispiel am Sportunterricht, wie ich gelesen habe, nicht teilnehmen konnten, weil Sie unter einer schweren Knochenkrankheit litten. Was war das für eine Krankheit?
Ich hatte etwas sehr Ungewöhnliches für Kinder, nämlich als kleiner Junge schon eine Arthrose im linken Mittelfußgelenk. Und es sah ein Jahr lang so aus, dass ich an Krücken ging und der Orthopäde überlegte, ob er das Gelenk künstlich versteifen muss. Das haben wir dann Gott sei Dank durch eine geduldige Behandlung vermeiden können, weil ich ansonsten meinen Rest meines Lebens gehinkt hätte. Und das ließ sich also so wieder durch Wachstum irgendwie ausheilen, auskurieren. Aber das war natürlich ein schwerer Rückschlag in einem Alter, wo man als Junge doch eigentlich mehr Wert darauf legt, dass man beim Fußball mitmachen darf, als dass man irgendwie eine gute Plattensammlung hat. Und ich musste mir dann meine Freunde über meine Plattensammlung suchen.
Das haben Sie aber offensichtlich geschafft. Was für Instrumente haben Sie als Kind gelernt?
Ja, ich habe Klavier gelernt ab 7, 8, so wie es sich in einem gut kleinbürgerlichen Lehrerhaushalt gehört. Und 5 Jahre lang war das für mich eine Quälerei. Ich konnte mit dem Instrument überhaupt nichts anfangen. Und erst danach platzte irgendwie der Knoten, als ich dann anfing, mich für Rockmusik zu interessieren und meinem recht geduldigen und liebenswerten Klavierlehrer dann gesagt habe, also passen Sie auf, ich möchte nicht Beethoven-Sonaten nachspielen, das interessiert mich überhaupt nicht, das sollen andere Leute gerne machen, mein Ding ist das nicht. Ich will Klavier nur dahingehend lernen, dass ich mich darauf selber irgendwie ausdrücken kann, ich will da meine eigenen Sachen drauf machen. Und dann hat er versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten mir ein bisschen Blues und Boogie und Jazzharmonien beizubringen. Großes Verständnis für Rockmusik hatte er nicht, aber er war ein toleranter Herr und hat das mit Herzbluten gemacht. Er wollte gerne, dass ich mich mit der Klassik länger und besser auseinandersetze, aber er hat eingelenkt und ich habe dann mal pausiert nach 5 Jahren, aber habe das tatsächlich auch vermisst, was ich bei ihm kriegen konnte und bin nach 2 Jahren Pause wieder zu ihm zurückgegangen für noch 3 weitere Jahre und habe also 8 Jahre Klavier gelernt. Und
hat er später Pause noch mitbekommen, dass er Musiker wurde?
Hat er natürlich, ja, er lebt heute noch. Und dann habe ich mir in dieser Pause Gitarre beigebracht mit Freunden zusammen, was mir dann letzten Endes sogar wichtiger wurde als Klavier. Aber es ist, wenn man komponieren will, fast unerlässlich, dass man auch ein bisschen Klavier kann.
Ich habe gelesen, Ihre erste Platte hätte Ihnen Ihre Oma geschenkt, mit 11 Jahren. Was war das für eine Platte?
Sgt. Pepper natürlich, das war 67 und ich dachte mir, wenn ich schon einsteige in die Rockmusik, dann von ganz oben an.
Da hatten Sie aber eine moderne Oma. Also meine hat mir auch mal eine Platte geschenkt, das war Peter Alexander.
Ja, also meine Oma hat die Platte nicht ausgesucht.
Ach so, ich dachte, die hätte sie ausgesucht.
Sie hat mir das Geld gegeben.
Ah, okay.
Und sie hat dann in ihrem weiteren Leben einen großen Anteil daran, dass ich eine Plattensammlung aufbauen konnte, indem sie einen beträchtlichen Teil ihrer Rente in ihren Enkel investiert hat. Das werde ich ihr nie vergessen.
Sponsert bei Oma. SWR1, Rheinland-Pfalz, Leute mit Heinz-Rudolf Kunze.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Kunze, Ihr Vater war Lehrer und vorher im Krieg bei der Waffen-SS gewesen, danach 11 Jahre lang in russischer Kriegsgefangenschaft. Und Sie haben mal gesagt, Sie hätten überhaupt nicht das Problem anderer Nachkriegskinder gehabt, dass die Väter das Dritte Reich einfach totgeschwiegen hätten. Ganz im Gegenteil. Was hat Ihnen denn Ihr Vater über die Kriegszeit und die Zeit der Kriegsgefangenschaft erzählt?
Das sprengte diese Sendung, wollte ich da ausholen. Er ist ja als fast noch Kind, wie es so üblich war in der Endphase des Dritten Reiches, dort hineingeraten. Eigentlich ein ähnliches Schicksal wie Grass. Die Werber kamen ja in die Schulen, als die Einheiten ausgeblutet waren an der Ostfront und haben den angehenden Abiturienten ein Notabi versprochen, wenn sie sich freiwillig zur SS melden, um die Reihen aufzufüllen. Und insofern war er mit 17 schon da und mit 18 bereits Leutnant, also Unterscharführer, wie das bei den Jungs hieß, weil die anderen alle tot waren, seine Vorgesetzten. Mit 18 geriet er in Gefangenschaft und bis 30 blieb er dann in Sibirien. Und das sind ja Jahre im Leben, entscheidende Jahre, die nicht wieder gut zu machen sind, die man auch nicht nachholen kann. Und da gibt es dann nur 2 Möglichkeiten. Entweder so ein Mensch, wenn er das überhaupt überlebt, verstummt völlig und verbittert völlig, oder er muss sich da freireden. Und das hat er gemacht. Und er hat mich immer wieder von sehr frühen Jahren an da als Gesprächspartner gesucht. Das ist natürlich eine zwiespältige Sache. Zum einen ist das eine große Ehre, aber zum anderen eine fürchterliche Belastung. Und er hat mir mit dem, was er da an Gräueln erzählt hat, nicht nur aus dem Krieg, sondern auch aus der russischen Gefangenschaft, das Leben schon ziemlich vergiftet, das muss man sagen.
Wenn Sie von Ihren Eltern sprechen, dann sagen Sie oft, Sie hätten als Kind unter einem wahnsinnigen Erwartungsdruck gestanden. Was haben Ihre Eltern denn von Ihnen erwartet?
Ich habe diesen Druck so empfunden. Er wurde nicht ausgesprochen und er wurde auch nicht durchgepeitscht. Da wurde auch nicht mit Strafen operiert oder so. Aber wenn man vertrieben ist oder zu einer vertriebenen Familie gehört, die eigentlich aus dem östlichen Guben stammt, was dann inzwischen polnisch war, mitten durch die Stadt verlief ja die Grenze zwischen DDR und Polen. Und wenn man dann in Westdeutschland landet und die ganze Wohnung hängt voller Bilder aus Guben, Frankfurt-Oder, Cottbus und so weiter, dann hat man immer das Gefühl, die eigene Familie lebt irgendwie im Exil und wartet nur auf einen Moment wieder zurückzugehen. Und materiell bin ich eben auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Und da war schon so eine Stimmung zu Hause, dass man sich durchsetzen muss, dass man sich aus eigener Kraft durch Leistung durchbeißen muss.
Das haben Sie ja gemacht.
Weil eben kein fettes Kissen auf einen wartet, auf das man sich fallen lassen kann. Und diese Stimmung war bei mir zu Hause. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, dass meine Eltern das so von mir erwartet haben. Sie waren keine autoritären Eltern. Das war das Merkwürdige. Also ich wurde nicht bestraft. Und ich habe freiwillig eigentlich kaum jemals eine 3 mit nach Hause gebracht.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben das beste Abitur Ihres Jahrgangs gemacht, waren Einserschüler. Was war die schlechteste Note im Abi?
Also da ich 1, und hatte, also einen sehr guten Schnitt, kann ja eine 3 eigentlich gar nicht dabei gewesen sein. Also irgendein 2er war die schlechteste Note.
In welchem Fach? Sport?
Mathe vermutlich.
Mathe, okay.
Ja, Sport war ich natürlich verschont, weil durch meine ja fast Verkrüppelung in der Mittelstufe, die dann noch abgewendet werden konnte, war ich zum Sportunterricht nur noch außer Konkurrenz zugelassen. Also ich durfte mitmachen, wenn die Lehrer das Gefühl hatten, das belastet den Knochen nicht zu sehr. Das heißt also, ab und zu durfte ich mittun, aber für richtig vollgenommen wurde ich von den Klassenkameraden
nicht. Also
Sport
konnte das Abi nicht nach unten reißen. Nein. Jetzt hätte ja was richtig Anständiges aus Ihnen werden können. Sie hatten Germanistik und Philosophie studiert, wollten Lehrer werden. Wann kamen Ihnen die ersten Zweifel, dass das vielleicht doch nicht der richtige Weg sein könnte?
Naja, Lehrer war eine Art Notlösung. Eigentlich wollte ich an der Uni bleiben und Literaturwissenschaftler werden. Das war mein normaler Lebensplan. Und mein Professor konnte mir die Assistentenstelle, die er mir versprochen hatte, nicht offen halten. Die wurde gestrichen. Und dann sagte er mir, Mensch, du mach wenigstens das Gymnasium-Examen, damit du nicht umsonst studiert hast. Und ich hole dich dann da irgendwann raus, wenn wieder eine Stelle frei wird. Das war so der Normalplan. Musik hatte ich gemacht mit Bands oder alleine seit dem 14. Lebensjahr. Das war immer mein heimlicher Traum, aber eben ein sehr heimlicher Traum, den ich wirklich nicht groß öffentlich ausgelebt habe, weil ich gedacht habe, das interessiert eh keinen, was du da machst. Und durch eine Verkettung von Zufällen bin ich dann kurz vor dem Examen in diesen Beruf reingeraten und bekam ein Angebot einer großen Firma.
Sie haben beim Deutschen Pop-Nachwuchsfestival damals gewonnen, ja, 1980.
Das war eben eine ganz andere Zeit. Da ging es der Musikindustrie sehr, sehr gut, ganz anders als heute. Und die ersten 5 Reihen im Stadttheater Würzburg waren ausschließlich besetzt von Einkäufern von der Plattenindustrie. Es war die Hochzeit der neuen deutschen Welle und die Industrie hatte Spendierhosen an. Und ich bekam als Anfänger einen 5-Jahres-Vertrag. Das war unfassbar.
Vom Klassenprimus zum Deutschrocker. In SWR1 Leute zu Gast, Heinz-Rudolf Kunze.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Kunze, Sie haben inzwischen viele Erfolge gefeiert, goldene Platten gekriegt. Außer Alben aufzunehmen und auf Tournee zu gehen, haben Sie noch Musicals übersetzt wie Les Miserables oder Miss Saigon. Sie haben sogar als Schauspieler mitgewirkt in der Serie In aller Freundschaft. Sie waren Dozent für Popmusik an der Fachhochschule Osnabrück. Gibt es irgendwas, was Sie noch nicht gemacht haben und mal so richtig gerne machen würden?
Also es ist schon ein großer Wunsch zu sagen, ich möchte das alles weitermachen dürfen, das alles ergänzt sich prima und gehört auch irgendwie für mich untrennbar zusammen. Und das ist gar nicht der geringste Wunsch, den ich habe, dass es noch eine Weile so weitergeht. Diese Schauspielerei, das war ja nur ein einmaliger Ausflug, wenn auch eine tragende Rolle in einer Folge, aber es war eben nur ein Reinschnuppern. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das würde ich gerne vertiefen. Ich habe nun auch durch meinen Beruf so viele Schauspieler kennengelernt und besonders so viele Tatortkommissare und Polizeirufkommissare, dass ich mir irgendwann nochmal wünsche, da nochmal was machen zu dürfen. Vielleicht einmal einen Bösewicht oder sogar einen Polizisten, egal. Die schauspielerische Arbeit, das ist faszinierend. Und wenn man als Autor schon so viel gemacht hat hinter den Kulissen und für Schauspieler Texte geschrieben hat, wie ich, dann juckt das doch irgendwie, das mal vor der Kamera zu probieren. Und ich habe selten so hart arbeiten müssen. Das waren nur 2 Drehtage da in Leipzig in dieser Arztserie und das geht eben dann beim Fernsehen von morgens 5 bis abends 10 und dann fällt man ins Hotelbett und weiß nicht mehr, wie man heißt, aber aufregend und spannend war es. Also das würde ich gerne ausbauen.
Alle Filmproduzenten, die jetzt heute Morgen uns zuhören, haben das hoffentlich mitbekommen und rufen direkt nach der Sendung an. Wenn man auf Ihre Laufbahn zurückschaut, da gibt es viele Höhen, natürlich auch schwierige Zeiten. Eine Zeit war für Sie persönlich, glaube ich, besonders schwierig. Sie haben nämlich unter ganz schlimmen Angstzuständen gelitten. Wann fing das an?
Ja, das ist richtig, das ist aber Gott sei Dank jetzt schon lange her. Das begann Ende der 80er Jahre und zog sich hin bis Mitte der 90er. Und dann verschwand es so rätselhaft, wie es gekommen ist. Ich weiß bis heute nicht, warum das anfing. Und
vor was hatten Sie da Angst?
Ja, das ist ja das Interessante an diesen Panikattacken oder Panikstörungen, wie man das wohl medizinisch nennt, dass man das nicht genau benennen kann. Es sind keine konkreten Phobien wie Treppen hochgehen oder auf Türme steigen oder sowas, sondern es ist eine Todesangst, die mit Herzrasen und Erstickungsanfällen und einer körperlichen Versteinerung quasi einhergeht, ohne dass man genau benennen kann, woher dieses Gefühl von absoluter Todesbedrohung kommt. Und drei Therapien habe ich probiert und in der dritten habe ich dann eine Frau gefunden, die das mit mir in eine Gesprächstherapieform machte. Die muss wohl irgendwas richtig gemacht haben, denn irgendwann Mitte der 90er Jahre verlor sich das wie ein Nebel, der sich lichtet und plötzlich wieder weg ist. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und man darf sich auch nie zu sicher fühlen, weil ich Freunde habe, die diese Krankheit auch gehabt haben.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so selten. Ne? Also ich glaube, 6 Millionen Deutsche.
Ich habe 8 Millionen gelesen, irgendwo mal in der Hör zu. Und das hat mich dann ein bisschen getröstet, dass man damit nicht ganz alleine ist. Denn das Teuflische an dieser Krankheit ist ja, dass selbst die nächsten Familienangehörigen dazu neigen, einem das nicht zu glauben oder nicht zu erkennen, was man hat. Denn man rennt ja von Arzt zu Arzt und lässt sich durchchecken. Ich sowieso, ich bin genauso ein Hypochonder wie Harald Schmidt. Ich war sofort beim Internisten und habe mein Herz auf den Kopf stellen lassen. Da war aber nichts zu finden. Und dann sagen eben die Leute in der eigenen Familie, stell dich nicht so an. Oder du markierst oder du willst dich wichtig machen oder sowas. Und dieses Gefühl, dass man da geradezu stirbt und erstickt und dass einem nicht geglaubt wird, das ist das Bitterste daran.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, zu Gast der Rockmusiker Heinz Rudolf Kunze. Herr Kunze, ich gehe mal davon aus, mit Heinz Rudolf Kunze verbinden die meisten neben ihrer Musik natürlich zwei Markenzeichen, nämlich einmal Lederjacke und dann noch Brille. Fangen wir mal mit Markenzeichen 1 an, der Lederjacke. Sie sammeln Lederjacken, wie viel haben Sie zu Hause?
Ach, um die 50.
So wenig? Ich habe gedacht, Sie haben viel, viel mehr im Schrank.
Nö, aber das bezeichne ich schon als Sammeln.
Ja, nee, 50 sind recht ordentlich. Das heißt, Sie können irgendwie, ja, schon 3 Monate etwa jeden Tag eine andere Lederjacke anziehen, ne?
Ja, da sind natürlich Modelle, die sind im Keller dann inzwischen ausgelagert und die verliert man dann auch so ein bisschen aus den Augen. Es konzentriert sich schon so auf ein paar, die man immer wieder nimmt. Aber ich weiß nicht, ob das ein Markenzeichen ist. Also ich bin ja auch häufig im Anzug aufgetreten oder in anderen schrillen Kostümierungen. Es ist eher so eine private Leidenschaft, würde ich sagen.
Aber heute sitzen wir auch in Lederjacke. Ja, ja. Auf jeden Fall gegenüber. Markenzeichen Nummer 2 ist die Brille. Ihre Brille sind ja ziemlich markant. Wie lange sind Sie schon Brillenträger?
Seitdem ich in der 6. Klasse irgendwie die Zahlen im Matheunterricht nicht mehr lesen konnte. Also mein Lehrer hat mich darauf hingewiesen. Und ja, in den letzten Jahren komme ich immer wieder zu diesem schwarzrandigen Modell zurück. Ich habe zwar viel ausprobiert, auch krasse Modelle im Elton John-Stil.
Was war das Krasseste, was Sie getragen haben?
Tigermuster mit Lederbügeln, mit einem Vampir, der auf dem Bügel zwischen den Gläsern oben drauf saß. Also ich habe schon einiges probiert.
Ja, ja.
Aber das ist letzten Endes doch ein bisschen unpraktisch und erschreckt auch den Tankwart. Und deswegen bin ich dann doch immer wieder zur Ray-Ban zurück.
Sind Sie zu dem intellektuellen Modell zurückgekehrt, genau. Herr Kunze, ich habe jetzt 2 kleine Geschenke für Sie als Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Also Sie werden jetzt nicht raten, was Geschenk Nummer 1 ist. Eine Lederjacke. Und zwar eine, die Sie bestimmt noch nicht in Ihrer Sammlung haben. Das ist nämlich, ich gebe die mal, das ist nämlich eine Original-Lederjacke aus dem Jahr 1969 vom Barbie-Mann Ken. Den gab es damals in der Rocker-Ausgabe.
Wow.
Viel Spaß damit. Das ist zwar nicht ganz Ihre Größe, glaube ich, aber sie braucht immerhin nicht viel Platz zum Verstauen. Ne?
Das ist lieb.
Und dann habe ich für Sie noch eine Brille. Und zwar eine, die Sie garantiert noch nicht haben, nämlich eine rosa-rote. Die setzen Sie jetzt bitte einfach mal auf. Ich habe hier inzwischen mal 3 Kerzchen angezündet. Und dann gucken Sie einfach mal mit der Brille rein. Sie werden sehen, wenn man durch so eine rosa-rote Brille guckt, dann sieht man manche Dinge ganz anders.
Nein, ach liebe Hörer, das müssten Sie jetzt sehen. Man guckt hier durch diese Pappbrille und diese 3 Flämmchen werfen jetzt Herzschatten. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja. Pinken Herzen fliegen durch die Gegend. Krass. Sie können es auch mit einer Wunderkerze probieren, dann ist es noch eindrucksvoller. Das habe ich mich hier im Studio nicht getraut, weil ich dachte, dann springt gleich der Rauchmelder an, wenn hier die Funken sprühen. Also, ich dachte, das passt gut zu Ihrer neuen Liebe und zu dem Optimismus, den ich Ihnen wünsche. Und,
das ist ja ein toller Trick.
ist verbunden mit den besten Wünschen für Sie persönlich und für Ihr neues Album.
Und das funktioniert zu Hause auf Kerzen auch?
Das funktioniert bei allem. Bei allem, was...
Hier steht sogar Feiern in Hannover. Die Brille kommt aus Hannover.
Ja, oder? Die habe ich extra für Sie exportiert aus Ihrer Heimatstadt.
Ja, super.
Also, herzlichen Dank, dass Sie in Leute waren und viel Erfolg fürs neue Album. Und das war es auch schon wieder für heute in Leute. Nächsten Sonntag hören Sie uns wieder, wie immer, von 10 bis 12. Dann ist zu Gast Liz Mohn, Milliardärin, Bertelsmann-Chefin, mächtigste Medienfrau Europas und die erste deutsche Frau, die sich im Club of Rome über die Zukunft der Menschheit Gedanken machen darf. Ich bin Katja Hein. Ihnen einen schönen Sonntag noch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.